Jesus first, dieser Ausspruch hat es in sich. Und wenn ich jetzt so die Texte, die wir gerade soeben gesungen haben, von der Musik untermalt, dann muss ich sagen, ja, es stimmt, Jesus first, das hat es in sich und das ist gut so. Aber wir beschäftigen uns ja schon so 2-3 Wochen mit diesem Thema, auch in der kleinen Predigtreihe. Aber es gibt auch unterschiedliche Reaktionen dazu und es ist gut, dass wir da auch in einem Austausch sind. Es gibt dieses vorbehaltlose Bejahen, ja, das muss eine Gemeinde mal wieder wie so ein Manifest festhalten, Jesus first, darauf kommt es an. Und es ist auch ein Zeichen in eine verlorene Welt, dass es darauf ankommt, Jesus an erster Stelle zu setzen. Aber es gibt auch andere, die sagen, dieses Thema befördert bei mir eigentlich eher den Frust. Weil ich einfach dann immer merke, da komme ich nicht so hin in meinem Glaubensalltag. Mit all den Schwierigkeiten, mit all den Problemen, mit all den Herausforderungen. Und dann Jesus first, ganz ehrlich gesagt, das schaffe ich nicht so umzusetzen, wie ich es vielleicht gerne im Herzen vorhabe. Und dann zum Beispiel haben in einer Woche oder Bernhard, ja, in nächster Zeit dieses Talk im Foyer, Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott in 3 Personen. Und jetzt sagen wir Jesus first, ist das nicht eine theologische Verengung? Warum Jesus first? Warum nicht Father first oder Holy Spirit first? Warum Jesus first, wenn wir doch an die Dreieinigkeit glauben? Ist es nicht eine überhöhte Fokussierung? Gott ist in meinem Leben ein guter und toller Begleiter. Aber ich empfinde es als eine unangebrachte Zuspitzung, jetzt sagen zu sollen, Jesus first. Gott ist doch allgemein einfach in meinem Leben da. Und von anderen habe ich gehört, es ist ein Anspruch, der mich herausfordert, und zwar positiv herausfordert, denn wenn ich ehrlich bin, ich bin eigentlich auf dem Weg irgendwie von Gott her, an den ich glaube, Jesus erst persönlich kennenzulernen. Und es ist eine Herausforderung für mich, ja, mein Christsein mal wieder zu hinterfragen, neu zu fokussieren und Jesus in den Fokus auch meines persönlichen Glaubenslebens zu nehmen. Und ich danke für diese Reaktionen, die so vereinzelt oder manchmal auch von mehreren so kommen. Und ich möchte dich ganz persönlich nochmal fragen, in welcher Sparte, die jetzt so aufgezählt wurde, würdest du dich einordnen? Auf jeden Fall Jesus first, dieses Thema hat es in sich. Und ich bin froh, dass es uns beschäftigt und ich hoffe, dass wir uns damit auch stärker noch auseinandersetzen. Und deshalb möchte ich heute Morgen die Gelegenheit nutzen, nochmal von einer anderen Seite her, von einem anderen Bibelwort uns dieses Thema nahezubringen. Jesus first, das Thema heute, meine Beziehung zu Jesus vertiefen. Wie kann ich in der Lebenssituation, in der ich stehe, meine Beziehung zu Jesus vertiefen? Wie kann ich mein jetziges Leben in Verbindung bringen mit dem Sohn Gottes und daraus das Leben mit Jesus enger wieder führen können? Und wir möchten heute Morgen darauf auf Paulus schauen. Weil Paulus ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit, wenn es gerade um das Thema geht, Jesus first und meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Paulus, wer ihn kennt, der weiß, er ist aus zweierlei Hinsicht dafür eine interessante Person. Einmal aus seinem persönlichen Erleben heraus. Er war ja eigentlich der, der Jesus verfolgt hat, also der die Gemeinde Jesu Christi ausrotten wollte. Und Jesus begegnet ihm als Erhöhter und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also da war gar nicht Jesus first bei Paulus zuerst im Herzen. Er wollte Gott dienen, keine Frage. Er kam aus dem Alten Testament. Er war theologisch geschult und gebildet. Aber Jesus first war für ihn ein No-Go. Später dann ist er ein Jünger Jesu geworden und dann sagt er doch glatt im 1. Korintherbrief der Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 2, Vers 2, ich wollte bewusst von keinem anderen mehr sprechen als von Jesus Christus, und dann setzt er sogar noch hinzu, dem Gekreuzigten. Also da hat er eine theologische Überzeugung gewonnen und eine Erfahrung gemacht, die ihm plötzlich sagt, ich möchte von keinem anderen mehr reden als von Jesus Christus. Also von Jesus No-Go zu Jesus First. Paulus, ein wunderbares persönliches Beispiel. Und dann in seinen Briefen ringt Paulus immer darum, immer wieder mit den Gemeinden, Jesus nicht aus dem Fokus zu verlieren, nicht aus dem Herzen zu verlieren, nicht aus dem Leben zu verlieren. Und ganz besonders tut er das auch im Kolosserbrief. Und daraus wollen wir einmal aus dem zweiten Kapitel zwei kleine Verslein lesen, die Verse 6 und 7. Bitte lest sie hier vorne mit, lasst sie auf euch wirken und die wollen wir miteinander anschauen. Paulus schreibt, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Verwurzelt, gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Ganz kurz zum Hintergrund, damit wir das einordnen können, um was es in diesen Verslein geht. Kolosse ist eine Stadt in Kleinasien, der heutigen Türkei, die ja so furchtbar heimgesucht ist von diesem Erdbeben und Syrien ja auch, unfassbar. Und wenn wir zurückkommen jetzt nach Kolosse, eines fällt auf, der vielgereiste Paulus war noch nicht in Kolosse gewesen. Da fragen wir uns, wie ist dann die Gemeinde entstanden? Sonst sind doch die Gemeinden alle durch Paulus, der gereist ist, als Apostel Jesu entstanden. Kolosse ist nicht durch Paulus entstanden, sondern durch einen wichtigen Mitarbeiter, den er hatte, mit dem Namen Epaphras. Und Epaphras besucht nun Paulus, der wieder einmal in dem Gefängnis sitzt, weil er Jesus first gelebt hat und das Konsequenzen hatte. Also Epaphras, der die Gemeinde in Kolosse gegründet hat, besucht nun Paulus, der im Gefängnis sitzt, und er schildert ihm, wie rückwirkend, wie Gott Gnade gegeben hat und wie Menschen zum Glauben gekommen sind und mit Jesus leben. Und Herz und Flamme sind, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber dieser wichtige Mitarbeiter Epaphras erzählt auch von unguten Entwicklungen, die in der Gemeinde sich breit machen und die sich schon in den Herzen der Menschen festgesetzt haben, die die Gemeinde ausmachen. Und das ist besorgniserregend. Aber was war konkret besorgniserregend? Ich sag's mal sprachlich genau ausgedrückt, es gab eine besorgniserregende Vermischung von jüdisch-gesetzlichen Vorschriften auf der einen Seite und heidnisch-mystischen Religionsgedanken, das Ganze gefärbt mit christlichem Gedankengut auf der anderen Seite. Und das hat die Runde gemacht in den Köpfen, in den Herzen und in der Lebensgestaltung der Gemeinde in Kolosse. Und dieses durchaus attraktive religiöse Gemisch entwertet das Wesen und das Wirken Jesu Christi und untergräbt in der Gemeinde die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Vereinfacht gesagt, könnten wir einfach sagen, auf den Punkt gebracht, das Lebensmotto der Christen in Kolosse heißt plötzlich nicht mehr Jesus allein oder Jesus first, sondern Jesus ja, aber. Jesus ja, wenn weiterhin. Jesus ja, aber dann auch noch. Damit wir es auf den Punkt bekommen haben. Und Paulus sagt, ist dann in großer Sorge, als er das im Gefängnis hört, und sagt, ich muss den Geschwistern in Kolosse, obwohl sie mich persönlich nicht kennen, ich muss ihnen einen Brief schreiben. Ich muss ihnen vor der Gefahr warnen und ich muss sie wieder hinführen zu dem, dass sie von Herzen sagen können, Jesus first, egal wie ihre Lebenssituation persönlich sein mag. Das ist der Hintergrund, warum der Kolosserbrief geschrieben wird. Und er hatte einzig und allein dieses Ziel, hat Paulus vor Augen, er möchte sie zurückführen, was wir heute so neudeutsch nennen, Jesus first. Und dann eben diese Verse unter anderem, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm, verwurzelt, gegründet in ihm, fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, voller Dankbarkeit. Gehen wir diese Verslein mal miteinander durch. Ein erster Impuls, den das Wort Gottes uns hier nahelegt heute Morgen. Es gilt zunächst einmal, zu Jesus Christus persönlich Ja und Amen zu sagen. Wie ihr nun diesen Herrn Jesus Christus angenommen habt, so beginnt unser Predigttext. In den Versen davor und in den Versen danach schreibt Paulus Wunderbares und Bemerkenswertes. Er beschreibt nämlich, was hier heißt, diesen Herrn Jesus Christus. Den beschreibt er in den Versen vor unserem Predigttext und in den Versen danach und zeigt auf, was wir eigentlich an Jesus haben und wer er ist. Wollen wir es einfach nochmal neu hören und lesen? Dann besteht dazu die Gelegenheit, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Paulus beschreibt zunächst, wie herrlich und wie einzigartig Jesus Christus ist. Er schreibt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. Also Paulus malt Jesus Christus in großen Farben und stellt es nochmal vor Augen, was wir an ihm haben. Und jetzt folgt, aufgepasst, ein wirklich bemerkenswertes Fazit und eine aufschlussreiche Begründung. Zunächst das Fazit. So sollte er, gemeint ist Jesus, so sollte er Jesus in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Jesus first. Und das aus der Feder eines Mannes, der Jahre zuvor noch Jesus verfolgt hat. Und nun sagt, so sollte er, nachdem ich erlebt habe, wer Jesus ist, und ich habe ihn neu vor Augen gemalt, liebe Kolosser, sollte er in jeder Hinsicht, auch in eurem Leben, an erster Stelle stehen. Und dann folgt die Begründung, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Das sind die Verse im Vorfeld zu unserem Predigttext. Nach unserem Predigttext macht Paulus in gewisser Weise weiter und vertieft es nochmal oder wiederholt es und sagt, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und leibhaftig, das griechische Wort somatea, bezeichnet im Leib. Könnt ihr euch das vorstellen? Paulus sagt über Jesus, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit somatär, in seinem Leib wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und deshalb kann Jesus ja auch sagen, der Vater und ich sind eins, wer mich sieht, der sieht den Vater, nicht? Das Selbstverständnis Jesus ist genau das Gleiche. In mir wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Die ist, darf ich sagen, hineingepresst oder hinein beheimatet in einen menschlichen Körper, in den Leib Jesu Christi. Und er hat unsere Schuldscheine am Kreuz getragen. Und nach unserem Predigttext wiederholt dann Paulus noch etwas und macht etwas deutlich, dass wir geistlich gesehen, und das hat Gott so gewirkt, auf das Engste als Kinder Gottes mit Jesus verbunden sind. Und wie eng diese Beziehung ist mit Jesus, die beschreibt er, dass er sagt, durch die Verbindung mit Jesus seid ihr auch mit seinem Leben erfüllt, ihr seid mit ihm begraben worden, ihr seid mit ihm auferweckt worden und Gott hat euch zusammen mit Jesus lebendig gemacht. Also Paulus betont diese geistliche Wahrheit für Kinder Gottes, wir sind aufs Engste mit Jesus Christus verbunden. Er ist nicht nur der wunderbare Gottessohn und der große Weltenherrscher und Träger, er ist nicht nur der große Erlöser, sondern ihr seid auch aufs Engste mit ihm geistlich verbunden. Und Martin Luther hat gesagt, diese Wörtlein mit ihm, oder wenn später Jesus sagt, zum Beispiel beim Abendmahl für uns gegeben, mein Leib, mein Blut, diese Wörtlein mit ihm oder für uns, das sind die wertvollsten Worte im ganzen Evangelium. Und wisst ihr, warum er das sagt? Er sagt, weil diese Wörtchen mit uns und für uns aufs Engste mit dem verbinden, wer Jesus ist und was er getan hat. Und würden diese Wörtchen gestrichen werden aus dem Evangelium, aus der guten Nachricht Jesu, wenn dieses mit ihm und für uns gestrichen wird, dann steht die Sache des Evangeliums immer noch hell und klar. Aber sie hat keinen Bezug mehr zu uns. Wir sind nicht inkludiert. Wir sind nicht mit hineingenommen. Aber Paulus sagt, es ist anders. Ihr seid mit ihm gestorben, mit ihm auferweckt, steht in einem neuen Leben und mit ihm lebendig gemacht. Aus Ängste mit Jesus verbunden. Was macht das mit dir heute Morgen? Was macht das mit uns, wenn wir das so neu hören? Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht erneut und wieder einmal. Paulus würde sagen, deshalb, weil Jesus so ist, wie er ist, von seinem Wesen, seinem Wirken her, sollte er in jeder Hinsicht auch in eurem Leben an erster Stelle stehen. Und dann heißt es nicht nur, den Herrn Jesus Christus. Übrigens, diese drei Begriffe, die Paulus hier wählt, können wir noch mal kurz zurück, Martin, vielleicht zu der Bibelstelle. Entschuldigen, wenn ich da jetzt spontan noch mal was... Noch eins, weiter zurück. Noch eins. Oh, ja. Ja, also das ist unser Predigttext. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus... Dieser Ausdruck, Herrn Jesus Christus, der sagt im Grunde alles über Jesus aus. Der Begriff Herr beschreibt die Größe und das Wesen Jesu als Herr und Gottessohn. Der Begriff Jesus ist ja nicht nur sein Name, sondern ist ja sein Programm, sein Lebensprogramm. Retter heißt es. Und der Begriff Christus ist kein Nachname, sondern ein Titel. Und er beschreibt den Anspruch, der Messias zu sein, der aus dem Alten Testament von Gott versprochen ist. Also Herrn Jesus Christus, das ist die kürzeste, klarste Bekenntnisformel, wenn es um den Sohn oder den Mann aus Nazareth geht. Nur drei Worte, die aber alles ausdrücken. Und jetzt sagt Paulus, diesen Herrn Jesus Christus habt ihr angenommen. Das Wort für annehmen beinhaltet an dieser Stelle, dass ich aktiv geworden bin. Oh Gott muss viel tun, damit wir Menschen zum Glauben kommen, keine Frage. Und Paulus schreibt in einem anderen Brief, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist, wo der Geist Gottes gewirkt hat und dir in dir ermöglicht hat, dass du zum Glauben kommst. Aber dennoch, so sehr der Glaube eine Gabe Gottes ist, danke Gott dafür, dass du glauben darfst und kannst, aber so sehr ist der Glaube auch etwas, wo du aktiv dazu beigetragen hast, dass du in eine Beziehung zu Jesus gekommen bist. Wie sich das genau verhält, das Wirken Gottes und deine Aktivität, das muss man ein Stück weit, glaube ich, als Geheimnis stehen lassen. Ich bin so froh, dass ich weiß, dass mein Glaube nicht auf meiner Leistung beruht, sondern auf dem Wirken Gottes. Aber gleichzeitig sehe ich auch von der Bibel her den Anspruch, dass Gott sagt, du, ich klopfe bei dir an und ich frage dich, willst du dein Leben an mich binden? Und das ist genau das, was Paulus hier betont. Ihr habt Jesus angenommen, ihr habt ihn aufgenommen, ihr habt ihn zu euch genommen, ihr habt ihn angenommen. Und ich möchte dich fragen, kennst du den Unterschied zwischen Jesus kennen und Jesus kennen? Ihr habt wirklich richtig gehört. Es gibt einen Unterschied zwischen Jesus kennen auf der einen Seite, ich weiß Bescheid über ihn, und Jesus kennen, ich habe wirklich eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich möchte es euch illustrieren. Ich kenne unseren Bundeskanzler. Wer kennt ihn noch? Ja, vereinzelt gehen die Arme hoch. Kleine politische Weiterbildung, Olaf Scholz, SPD. Also, ich kenne unseren aktuellen Bundeskanzler. Ich weiß ein Stück weit Bescheid über ihn. Auch so, wie er rüberkommt, was man über ihn sagt, was ihm wichtig ist. Durch die Medien und durch die Zeitschriften und alles. Ich würde sagen, ich kenne Olaf Scholz. Wenn jetzt seine Frau hier vorne wäre, dann würde sie sagen, ich kenne den Bundeskanzler auch. Und er ist sogar mein Mann. Aber dieses Kennen ist auf einer ganz anderen Ebene. Warum? Weil sie mit ihm persönlich verbunden ist. Weil sie mit ihm ihr Leben teilt. Weil sie einmal Ja gesagt, ich weiß nicht, wie die Liebesgeschichte von Olaf Scholz ist und seiner Frau, das spielt jetzt auch keine Rolle, aber sie muss irgendwann mal zu ihm Ja gesagt haben. Sie muss ihn angenommen, aufgenommen haben, zu sich genommen haben, in ihre Lebenswirklichkeit. Und deshalb sind die miteinander unterwegs. Und wisst ihr, das ist ein Unterschied. Ich kenne Olaf Scholz, weil ich etwas über ihn Bescheid weiß und weil er ein Mann der Öffentlichkeit ist, aber seine Frau kennt ihn, weil sie mit ihm persönlich verbunden ist und mit ihm lebt. Im Englischen wird das viel besser deutlich. To know about a person heißt, ich weiß etwas über eine Person. Und da gibt es im Englischen den treffenderen Ausdruck, to know a person. Ich kenne, ich weiß, ich bin verbunden mit einer Person. Und ich möchte dich fragen, wie ist es ganz persönlich mit dir? Würdest du sagen, ich weiß Bescheid um Jesus, oder wirst du wirklich sagen können, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Kennst du Jesus, Bescheid wissen, oder kennst du Jesus, weil du ihn aufgenommen hast, ganz persönlich in dein Leben? Vielleicht weißt du über Jesus Bescheid und das ist toll, das ist etwas Tolles. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf dieser Erde diese Erfahrung macht, über Jesus Bescheid zu wissen. Ihr Lieben, Jesus ist die einzige Person, nach der einmal die Zeitrechnung neu eingeteilt wurde. Wer kann das schon von sich sagen? Nach ihm wurde die Zeitrechnung neu eingeteilt in vor Christus und nach Christus. Kein Mensch wird Jesus los. Weil schon im Geburtsdatum immer das Jahr weist immer auf Christus hin. Geboren 1983 nach Christus. Geboren 1900 oder 2005 nach Christus. Allein schon, wenn eine Person die Zeiteinteilung neu eingeteilt wird, sollte man sich doch über diese Person informieren und sagen, die möchte irgendwie mal kennenlernen, zumindest was sie gedacht hat, was sie gesprochen hat, was dazu geführt hat, dass die Menschheit sich danach neu ausrichtet in ihrer Zeitrichtung. Also wenn du über Jesus Bescheid weißt, ist das eine wunderbare Sache. Du hast dann vielen Menschen schon was voraus. Aber die Frage ist wirklich, hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Und Johannes schreibt, wie viele ihn Jesus aber aufnahmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wenn du Kind Gottes werden möchtest, dann heißt das, dann nimm Jesus Christus in dein Leben persönlich auf. Wie gesagt, wer diesen Schritt noch zu gehen hat, ich möchte ihn ermutigen, er mache es fest. Und wenn du Hilfe brauchst, du darfst dich gerne bei mir melden, beim Erich melden, bei Leuten des Vertrauens, wo du weißt, die haben diesen Schritt schon getan, sie haben Jesus aufgenommen. Und wer diesen Schritt schon getan hat, und das sind ja auch heute Morgen, hoffe ich, viele, dann sei dankbar dafür. Ihr habt Jesus schon aufgenommen. Danke, Herr, dass das in meinem Leben schon passiert ist. Und dann der zweite Impuls aus unserem Wort heute. Mit Jesus eng durchs Leben wandern. Wie ihr nun Jesus, den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Auffallend, oder? Dass es heißt, in ihm leben. In der Übersetzung, so lebt auch in ihm. Man kann für Jesus leben. Halleluja, wo das geschieht. Wo ich für Jesus unterwegs bin in eine Welt, die eigentlich genau diese Hoffnung, die christliche Hoffnung bräuchte. Toll, für Jesus leben. Das ist wichtig, das ist nötig. Ich kann durch Jesus wirken. Auch das ist eine wunderbare Sache, oder? Ich kann ein Segensträger, eine Segensträgerin sein, durch die Kraft des Heiligen Geistes in die Welt, in meine Umgebung hinein. Aber hier steht, in Jesus leben. Das heißt, in unmittelbarer, enger Gemeinschaft. Und das heißt auch, in permanenter Abhängigkeit von ihm. Und da wird es dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Also mit der engen, stetigen Gemeinschaft und mit der permanenten Abhängigkeit. Will ich das? Lasse ich das zu? Ist mir das zu eng? Ist mir das zu nah? Will ich abhängig sein? Wir sind dazu berufen, ihr Lieben. Wir sind zu einer engen Gemeinschaft und der Abhängigkeit zu Jesus berufen. Und die Bibel sieht das als etwas Positives. Paulus schreibt den Korinthern, ja, Gott ist wirklich treu. Er hat euch hineingerufen in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Oder nehmt das Bild vom Weinstock, Johannes 15. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts Großes bewirken. Für Jesus leben, durch Jesus wirken, das ist etwas Wunderbares und etwas Schönes, aber das geht nur, wenn wir gelernt haben, in Jesus zu bleiben. Und das ist genau das Zentrum, worauf es Paulus ankommt, wenn er an die Kolosser denkt. Ihr habt gut angefangen, aber das mit in Jesus bleiben, das geht euch verloren. Und er verwendet ein interessantes griechisches Wort, das heißt Peripateo. Könnt ihr gleich wieder vergessen, obwohl ich komme gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber jetzt lest mal mit, was Peripateo meint von seinem Sprachgebrauch her. Ich habe es euch hier vorne, damit ihr es mitlesen könnt. Der antike Mensch hat mit diesem Wort, also wenn er das gehört hat, Folgendes verbunden. Der antike Mensch hat mit diesem Wort Peripateo das Herumwandern verbunden. Alle, die jetzt gerne wandern, sind schon mittendrin in diesem Bild. Der Jünger wanderte mit seinem Meister unter freiem Himmel umher und wurde unterrichtet. Die Jünger passten sich dem Schritt des Lehrers an und pflegten lebensmäßig den Umgang mit ihm. Es galt, in dem praktischen Leben des Alltags im Einflussbereich des Meisters zu sein. Hören, reden, tun, was gesagt wird. Peripateo, mit Jesus durchs Leben wandern. Also mir gefällt dieses Bild, also nicht das Wort, das ist, aber dieses Bild, dieses mit Jesus herumwandern in meinem Leben, durch meinem Leben, in enger Gemeinschaft und auch in der Anerkennung, ich bin von dir, Herr Jesus, abhängig. Warum gefällt mir dieses Bild? Ich möchte euch sagen, weil es nichts Abgehobenes, Heiliges suggeriert. Es geht um das alltägliche Leben. Jesus hat ein Interesse an deinem alltäglichen Leben und ist die Not und das Schicksal noch so schwer und noch so grausam. Dieses Bild mit dem Herumwandern präferiert nicht ein frommes Leben hinter Klostermauern und Gemeindehäusern. Nichts gegen Kommunitäten, nichts gegen Mönche und Nonnen, will ich da überhaupt in Abrede stellen. Aber das Bild möchte etwas anderes. Nicht in der Abgeschiedenheit mein Christsein zu leben, sondern im Alltagsleben herumwandern mit dem Herrn. Es befürwortet kein christliches Leben im Rückzug und abseits der Welt. Und wir Christen haben manchmal den Eindruck, wir ziehen uns so sehr aus der Welt heraus oder nehmen uns aus der Welt heraus und versammeln uns nur noch als Kuschelclub der Erretteten in der Gemeinde. Wir müssen uns auch schützen vor der bösen Welt und dann bleiben halt hier zusammen und da geht es uns doch gut. Das ist nicht das, was Jesus präferiert. Er möchte mit dir und mit uns und auch, dass wir als Gemeinde herumwandern in der Welt. Und da sind, wo der Alltag passiert. Es betont auch nicht das christliche Phänomen, ich lebe mein Christsein sonntags, aber nicht unter der Woche. Jeder würde das von sich weisen, aber die Gefahr, dass wir so leben, die ist permanent da. Ich lebe mein Christsein sonntags, vielleicht noch im Hauskreis, aber nicht montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag im Alltag. Ich gestalte mein Christsein so, dass ich Jesus hier und da aufsuche und mich mit ihm beschäftige. Das Herumwandern mit Jesus im Alltag trifft den Punkt, worauf es ankommt. Nicht fromm abheben zu müssen, der Welt entrückt, sondern mit ihm in deinem Alltag zu leben, so wie er sich einfach gerade gestaltet, im Einflussbereich Jesus zu bleiben. Ich möchte uns zurufen, sei ein Peripatetiker. Das ist keine Krankheit. Das habt ihr jetzt hoffentlich mitgekriegt. Das ist keine Diagnose eines Krankheitsbildes. Es ist Ausdruck eines geistlich gesunden Christseins. Sei eine Peripatetikerin. Es wird immer schwieriger mit den Worten hier. Aber ich möchte euch einfach zurufen, damit ihr wisst, um was es geht. An dieser Stelle. Und warum es so wichtig ist, eben so ein Herumwanderer im Alltag, in enger Gemeinschaft, in Abhängigkeit von Jesus zu sein, das schreibt Paulus an einer anderen Stelle, da möchte ich noch gerne drauf eingehen, Galater 5, Vers 7. Da schreibt er den Galatern in Stammbuch, ihr wart auf so einem guten Weg. Neuere Übersetzung. Großes Lob, ihr wart auf so einem guten Weg. Aber das Problem ist, dass da steht, wart. Und nicht ist. Ihr wart auf einem so guten Weg. Das heißt, dieses Lob gilt nur noch im Blick auf die Vergangenheit. Aber dieses Lob kann Paulus nicht mehr aussprechen im Blick auf die Gegenwart und schon gar nicht auf die Zukunft. Und dann heißt es in Galater 5, Vers 7 weiterführend, ihr könnt es zu Hause nachlesen. Was hat euch nur davon abgebracht? Waren es Personen, die euch abgebracht haben, Jesus aus dem Fokus zu verlieren? Waren es Umstände? Waren es bitterböse Verletzungen? Waren es Schicksalsschläge? Waren es Entwicklungen in eurem Leben? Was hat dich davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit, schreibt Paulus weiter, oder man könnte auch sagen, dass ihr Jesus nicht mehr folgen könnt, wollt? Ich finde diese Frage wichtig und gut, so sehr sie uns vielleicht auch unangenehm erscheint. Aber wisst ihr, es geht um deine Beziehung zu Jesus. Die wichtigste Person der Menschheitsgeschichte auf dieser Erde. Den Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus. Was hat dich davon abgebracht, Jesus aus den Augen zu verlieren? Aus dem Herzen zu verlieren? Stehst du in dieser Gefahr? Bist du, wenn du ehrlich zu dir bist, die Analyse, das Ergebnis deines Lebens? Und wenn du vielleicht innerlich sagst, ich weiß gar nicht so recht, was Gottes Wort von mir will oder was mein Pastor oder der Prediger heute Morgen mir sagen will, ich stehe doch im Glauben. dann ist es schön, wenn du sagst, ich stehe im Glauben, aber genau das könnte auch das Problem sein. Dass du eben nur stehst im Glauben, stehen geblieben bist, es nicht mehr vorwärts geht. Wisst ihr? Ich werde immer hellhörig, wenn jemand sagt, ich stehe doch im Glauben. Genau aus diesem Punkt heraus. Es muss heißen, ich lebe im Glauben. Leben ist das Dynamische. Das Stehen hat immer die Gefahr, ich bin irgendwo stehen geblieben und wurde abgehängt oder habe mich abhängen lassen. Du liest einmal so gut, was hat dich abgehalten? Ich will uns verraten, woran Gottes Wort festmacht zum Schluss, ob du nur im Glauben noch stehst oder ob du im Glauben lebst. Und das führt uns zu dem dritten Gedanke. Jesus first, meine Beziehung zu Jesus vertiefen. Das erste ist, wenn du es, jetzt muss ich ein bisschen vor, ja genau, diese Folie erstmal, genau. Wir haben gesehen, das eine ist die Grundbedingung. Wenn du über Jesus first nachdenken willst, musst du erstmal über die Grundbedingung nachdenken. Bin ich bereit, ein persönliches Ja und Amen zu Jesus Christus zu sagen, ihn aufzunehmen in mein Leben? Und das hat eine Konsequenz, ist ja klar. Wenn mir etwas wichtig geworden ist, dann will ich das ja nicht nur einmalig für mich haben, sondern ich will es auch leben. Und das sagt Paulus auch, dann lebt das auch jetzt. Das ist dieses Wandeln. Das wäre die Konsequenz. Und das Dritte sind jetzt die Auswirkungen, um welche Auswirkungen es sich handelt, wenn ich zu Jesus Ja gesagt habe und wenn ich mit ihm wandle im Alltag, welche Auswirkungen das hat, das verrät uns nun in einem dritten Gedanken das Ende unseres heutigen Predigttextes. Wie ihr nun Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm, verwurzelt, gegründet in ihm, fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Ein Vierfaches wächst heran, wenn ich Jesus in meinem Leben habe und wenn ich gelernt habe, in guter Weise mit ihm herumzuwandern in meinem Leben. Und das nächste Bild zeigt es uns besser von der Übersetzung her. Wie ihr nun Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und das Leben auch in ihm bringt hervor, verwurzelt zu sein. Das mit Jesus zu wandeln hilft, dass ich gegründet oder aufgebaut werde. Das mit Jesus zu wandeln hilft mir, dass ich befestigt werde im Glaube. Mit Jesus zu wandeln hilft mir, dass ich überströmend werde in Dankbarkeit. Ich finde es klasse, dass Paulus nicht nur sagt, diesen Appell hat, jetzt lebt auch wieder mit Jesus, sondern dass er den Kolossern den Horizont aufreißt und sagt, wisst ihr, diese positiven Dinge werden sich in deinem Leben heranbilden. Über kurz oder länger ist ein Prozess. Aber diese Dinge werden in deinem Leben spürbar sein. Die wirst du merken, die werden andere an dir merken. Schauen wir es ganz kurz hin. Du wirst verwurzelt sein im Glauben. Das schöne Bild vom Baum, nicht? Das weist in die Tiefe. Dein Glaubensleben bekommt Tiefgang und Halt. Wer hat dieses Jahr alles einen Weihnachtsbaum zu Hause stehen gehabt? Ich glaube, fast alle, oder? Oder man ist ja ganz dagegen, weil es eine heidnische Sache ist. Aber wisst ihr, ich bin immer traurig froh, wenn ich Weihnachtsbäume sehe. Ich möchte euch sagen, warum. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht in der Adventszeit erzähle, sonst hättet ihr eigentlich einen Weihnachtsblues, sondern dass ich es nach Weihnachten erzähle. Aber wisst ihr, warum ich traurig froh bin über Weihnachtsbäume? Die wachsen über Jahre so schön heran, 6, 7 Jahre. Dann werden sie abgeholzt und dann stellen wir, weil sie von alleine nicht mehr halten können, stellen wir sie in einen Christbaumständer. Sie kriegen noch ein bisschen Wasser und müssen über den Stamm die ganze Nahrung ziehen, aber haben keine Wurzeln mehr. Dann schmücken wir sie schön und sie sehen wunderbar aus. Und dann halten sie 14 Tage, 4 Wochen und dann werden sie erbitterlich entsorgt. Verbrannt oder irgendwo weit weggegeben, der CVJM wird sie schon einsammeln. Ein Weihnachtsbaum hat keine Wurzeln mehr. Das ist das Tragische an einem Weihnachtsbaum. Da können wir noch so schön schmücken. Du kannst dein Glaubensleben noch so schön schmücken nach außen hin. Aber wisst ihr, wichtig ist, dass dein Glaubensleben Wurzeln bekommt. Und es bekommt es nur, wenn du aufmachst und lernst, mit Jesus zu wandeln. Verwurzelt zu sein, gibt dir Tiefgang. Und das nächste, gegründet oder auferbauend zu sein. Also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann es nochmal so übersetzen, dass man gegründet ist dann in Jesus. Das würde nochmal nach unten den Fokus richten. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, weil ich finde, das erste ist schon gesagt und das zweite heißt auferbauend. Das ist auch die Übersetzungsmöglichkeit. Du wirst auferbaut und das führt uns in die Höhe. Erst in die Tiefe, jetzt in die Höhe, also in die Baumkrone. Dort, wo die Früchte, wo das schöne, echte Leben eines Baumes zum Tragen kommt, sichtbar zum Tragen kommt. Du wirst auferbaut werden. An Früchte wird man das erkennen, ein Prozess, der nie abgeschlossen wird. Und dann das Dritte, du wirst befestigt werden. Die Wurzel weist in die Tiefe, das Auferbauen weist in die Baumkrone hinein und das befestigt werden weist auf den Stamm hin. Und jeder Baum, wenn er gute Wurzeln hat und wenn er oben eine schöne Baumkrone haben möchte, der wird diese schönen Ringe bekommen, nicht? Wachstumsringe. Wir kriegen oftmals nur Ringe, so hier. Aber es geht um Wachstumsringe. Oder Bambus. Bambus ist etwas Wunderbares. Bambus hat die sogenannten Wachstumsknoten, nicht? Da sind sie gewachsen bis dahin. Da gibt es so einen Wachstumsknoten, der ist schmerzhaft und da bleibt alles erstmal so ein bisschen stehen. Und aus dem Wachstumsknoten geht es nach oben. Und das ist das Schöne an Bambus, dass Bambus flexibel bleibt und trotzdem stabil ist. Und es kann nur stabil sein, weil sie diese Wachstumsknoten hat. Und vielleicht ist dein Leben gerade ein bisschen ein Stillstand, weil du einen Wachstumsknoten in deinem Leben hast, den Gott möchte, damit dein Leben stabilisiert wird. Und damit das dann weitergeht. Und dann noch das Letzte hier. Überströmend dankbar sein. Das weist aus dir heraus. Ich möchte es einfach mal so sagen, das ist der Duft, den der Baum dann verbreitet. Das eine ist der Tiefgang, das andere ist die Höhe, die Baumkrone, das andere ist der Stamm. Aber die Dankbarkeit, das ist der Duft, den du ausstrahlst. Welchen Duft strahlst du aus? Also ich habe schon Christen kennengelernt, deren Duft ist überwiegend Kritik und Nörgelei. Ich habe Christen kennengelernt, die duften so unschön gleichgültig. Ich habe Christen kennengelernt, die duften mit einer arroganten Selbstverständlichkeit. Und ich habe Christen kennengelernt, die duften mit einer überheblichen Besserwisserei. Aber ich habe auch wirklich Christen kennengelernt, die duften, weil sie dankbar geworden sind. Eine Frau, die, das müssen wir persönlich sagen, die Inge Benig, viele kennen sie gar nicht aus unserer Gemeinde. Ich selbst habe sie auch nur im Rollstuhl noch erlebt und immer wieder im Philippusheim in Heidelberg besucht. Aber diese Frau hat eine Grunddankbarkeit ausgestrahlt, die mich jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, neu begeistert hat. Obwohl ihr Leben viel eingeschränkter war und viel heftiger war in der Lebensgeschichte als meines, noch je sein könnte, würde ich sagen. Aber jedes Mal eine Grunddankbarkeit, die aus ihr herausgeduftet hat und die mich neu bewegt. Ich habe mich manchmal gefragt, wer ist eigentlich der wahre Beschenkte? Ich, der ich sie besuche, oder sie, die mir begegnen? Wisst ihr? Überströmende Dankbarkeit will Gott wachsen lassen aus unserem Leben heraus. So, beten wir den Sack zusammen, alles zum Schluss. Jesus ist es hoffentlich, haben wir das heute Morgen gemerkt, aller Ehren wert, aufgrund seines Wesens und seines Wirkens in jeder Hinsicht in deinem Leben an erster Stelle zu stehen. Punkt. Jetzt kommt dein Lebensalltag mit rein, der das vielleicht hinterfragen lässt oder deine Erfahrung oder wo du Gott nicht verstehst oder wo du Gott nicht mehr dankbar sein kannst oder wo das Leben dir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen hast und du sagst, jetzt komme ich mit Jesus first nicht mehr klar. Aber Jesus sieht das. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der mich sieht. Gott hat Hagar in der Wüste gesehen und wie Menschen ihr übel mitgespielt haben. Und er hat sie gesehen und sie hat eine tolle Wüstenerfahrung gemacht. Sie hat am Ende gesagt, jetzt weiß ich, dass ich mit einem Gott zu tun habe, der mich sieht. Und darum muss man manchmal ringen in schwierigen Lebenssituationen. Herr, ich möchte dich neu sehen lernen. Ich möchte dich sehen. Ich kann es nicht, aber ich möchte darum ringen, dass ich dich wieder sehe als ein Gott, der an mir Interesse hat. Und auch wenn ich dich nicht in allem verstehen werde, wie du mein Leben geführt hast, aber dass ich weiß, du bist an meiner Seite und willst als guter Hirte mit mir unterwegs sein. Wandle in Jesus. Zu Jesus persönlich Ja und Amen sagen ist die Grundlage. Mit Jesus durchs Leben wandern ist die logische Konsequenz oder die Herzenskonsequenz. Und durch Jesus eine glaubensreife Persönlichkeit zu werden, das ist eine herrliche, guttuende Auswirkung. An welcher Stelle heute Morgen hat Gott dich durch sein Wort angesprochen? Wenn du das weißt, dann tu dir einen Gefallen. Mir musst du keinen Gefallen tun. Tu dir einen Gefallen. Weil du dir selbst so wertvoll bist. Tu dir einen Gefallen und nimm das ernst, wo Gottes Geist dich heute Morgen durch sein Wort angesprochen hat. So ernst, dass du das umsetzt, was dir klar wurde. Und die Merkel hat in der Flüchtlingskrise 2015 gesagt, wir schaffen das. Ich möchte dir zurufen, du schaffst das. Du schaffst das besser, als du dir vielleicht zurechnest oder zutraust. Das, was Gottes Wort heute Morgen dir gesagt hat, umzusetzen, zu versuchen, in dein Leben einzubauen. Gott kennt dich und wo er dich angesprochen hat, will er dir die Kraft dazu geben, dass du das anfangen kannst, umzusetzen. Wenn du dazu Hilfe brauchst, dann bitte such dir eine Person deines Vertrauens, die dir helfen kann. Ein Gebetsverbündeter oder ein Gesprächspartner oder jemand, der dich an die Hand nimmt und sagt, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ich kann dir von meinem Leben aus sagen, so und so, ich würde dich gerne begleiten. Das ist übrigens keine Schwäche, wenn man zugibt, ich brauche Hilfe. In christlichen Kreisen sollte das eine Stärke sein. Gott wird dir sein Wort zum Segen werden lassen. Lasst uns eintauchen in Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, mit dem nächsten Lied.